Der Radio Berlin 88.8 Podcast. Popsterne, Stars im Studio.
Hallo, ich freue mich auch. Zum Fernsehen sind Sie an frühester Kindheit schon gekommen, weil Sie nämlich die schönste Kuh malen konnten. Was war denn da los?
Ich war in einem kleinen Kinderballett. Da war eine Mittänzerin, Mitelevin mit mir im Ballett, deren Vater war Regisseur von einer Werbefilmgesellschaft. Und der suchte kleine Mädchen mit Zahnlücken, die irgendwie einfach vor der Kamera lustig aussehen oder so. Und wir mussten dann mich da gemeldet, fand es sehr aufregend. Und damals hat man noch gesagt, Probeaufnahmen, was heute Casting heißt. Wir wurden also ein paar Kinder mitgenommen und wir haben dann mit weißer Farbe auf ein Glas gemalt für ein Milchprodukt. Eine Kuh, das war damals da so eine Reihe von Werbungen, wo immer ein Kind irgendwas drauf gemalt hat und drunter war dann immer die Stimme eben. Meine Mami nimmt immer diese Milch mal und so. Und ich sage immer, ich habe die schönste Kuh gemalt. So bin ich zum Fernsehen gekommen und so habe ich dann auch erstmal nur Werbungen gemacht und über die Werbung, das läuft ja dann schnell, wenn irgendein Kind irgendwo als gut empfunden wird, wird es weiterempfohlen und so kam ich dann zum ersten Fernsehspiel auch, der erste Farbfernsehen. Nussknacker-Suite war das damals mit dem New York City Ballett und die Rahmenhandlung habe ich getanzt und mein Partner, mein Bruder, der mit mir den Nussknacker mit sich rauft um den Nussknacker und der fällt dann auf den Boden und dann träumt sie, sie geht mit ihrem Prinzen durch die ganzen Länder. Das ist ja die Geschichte der Nussknacker-Suite. Mein Bruder war Sascha Heen.
Ach!
Ja. Ja. Ich habe mit ihm dann gleich nochmal einen Kinderfilm gemacht. Robinson soll nicht sterben. Der Sascha war damals auch, hat sehr viel gedreht. Und dann haben wir uns aus den Augen verloren irgendwie.
Gehen wir mal weiter in der Chronologie. 1965, da waren Sie 13. Mhm. Dann kamen die ersten Filme, nämlich Heidi. Da haben Sie mitgespielt und Onkel Toms Hütte.
Ja, Onkel Toms Hütte war zuerst und das war ein gleich großer internationaler Film mit Juliette Gréco, mein Vater war Obi Fischer und so weiter, Herbert Lom, eigentlich die ganze Welt hat mitgespielt und ich war damals 12 oder 13 oder 11 und das war für mich die große weite Welt zum ersten Mal fliegen. Wir haben das in damaligem Jugoslawien in Dubrovnik und gedreht, wo damals übrigens auch Winnetou gedreht wurde und das war eigentlich das Einzige, was ich kannte. Lex Barker und Pierre Brice. Und es war für mich ganz toll. Diese beiden Stars in meinem Hotel. Das war das Einzige. Obi Fischer kannte ich nicht.
Ja, das ist klar.
Ich wusste nicht, wer das war. Aber ja, so fing das an und danach kam Heidi, aber da war ich dann eben für die Heidi schon zu alt. Ich war dann die Clara im Rollstuhl.
Sie haben gerade gesagt, da sind Sie dann zum ersten Mal geflogen. Bis dato kannten Sie eigentlich nur so den Ammersee.
Ja, ich bin sehr viel in der Natur aufgewachsen. Meine Eltern haben so einen alten Hühnerstall in der Nähe vom See gekauft, damals nach dem Krieg für einen Apfel und ein Ei. Und mein Vater hat es dann ausgebaut für uns und da waren wir in all unseren Ferien und ich habe die Natur da eingesogen, die ich bis heute eigentlich besonders liebe. Oder das ist der Platz, wo ich mich entspanne. Ich muss raus. Ich muss raus aus der Stadt. Ich muss auf die Berge. Ich muss ins Wasser, in die Seen. Das kommt aus meiner ganz kleinen Kinderzeit. Schwammerl suchen, Himbeeren suchen, Löwenzahnblätter für den Salat pflücken, Fische schuppen selber und all dieses, was man so am Land macht. Das Heu riechen, das ist leider jetzt kaum mehr möglich, weil man immer mit einem automatischen elektrischen Rasenmäher mäht und so schnell immer, dass das Heu nicht mehr Heu ist und auch nicht mehr nach Blumen riecht.
Sie haben eine Affinität zu Italien.
Ja, München ist ja eigentlich das nördliche Italien und man ist ja so schnell dort. Und in meiner Kinderzeit, meine Eltern sind nie nach Italien gefahren, die konnten sich das damals nicht leisten. Das habe ich später nachgeholt und eigentlich empfunden, dass die Mentalität der Italiener mir sehr entgegenkommt und mir sehr angenehm ist. Und eigentlich im Innersten meines Herzens wünsche ich mir, wenn ich wieder auf die Welt komme, dann möchte ich gerne als Italienerin auf die Welt kommen.
Das Mediterrane.
Ja, auch die Sprache, auch dieses Laissez-faire, auch dieses, die Sonne macht, glaube ich, sehr viel mit den Menschen. Und auch, dass die eben, wenn es mal nicht so läuft, dann ist halt einfach plötzlich Schoppero, also dann ist plötzlich Streik, ist alles zu. Aber die wissen sich immer zu helfen und sind trotzdem immer nicht so verbissen. Und natürlich das Essen, der Wein, die Luft, das Meer.
Welches waren denn so die Helden Ihrer Kindheit oder Jugend?
Das war natürlich als allererstes die Beatles. Und das hat dann gewechselt. Der erste war Paul McCartney. Den fand ich so wunderschön. Und irgendwann war er mir dann ein bisschen zu langweilig. Das war dann später John Lennon natürlich. Da wurde es dann etwas, hat man sich etwas politischer engagiert. Und dann George Harrison. Ringo fand ich immer lustig, aber für den habe ich nicht wirklich geschwärmt. Aber George Harrison hat mir dann auch, den fand ich so besonders dann, weil er eben auch ein bisschen hinter den anderen zurückstand und aber fand ich damals ziemlich gut aussah.
Von welchem Moment an wussten Sie denn, dass Sie eigentlich auf die Bühne gehören?
Bei uns in der Familie wurde immer performt, privat. Meine Eltern haben mit dem Beruf nicht direkt was zu tun. Mein Vater war eigentlich Handwerker, Hafnermeister. Die meisten wissen gar nicht, was das ist mehr heute. Es hat nichts mit Fässern und mit Seilen zu tun, was viele meinen, sondern Hafner machen Kachelöfen und die kacheln dazu. Und aus einer solchen Familie stammt mein Vater, wurde später dann aber Lehrer und für Ofenbauer und Kaminsetzer. Und dann später ging er als Beamter ins Rathaus und hat Schulen gebaut und war Direktor einer Schule. Also eine Beamtenlaufbahn hat aber immer, meine Mutter war zu Hause für uns Kinder und da wurde sehr gepflegt, Musik zu machen, Gedichte, kein Geburtstag, ohne dass irgendjemand was vorgeführt hat, ob das ein Lied, ein Gesang, ein Sketch, ein was Gebasteltes. Also es ging nie ohne und der Küchentisch meiner Mutter war eigentlich immer eher ein Basteltisch als ein Esstisch.
Und trotzdem sind Sie dann aber nach Ihrem Fachabi erstmal in einer Ausbildung als Erzieherin gegangen und haben nicht gesagt, so, ich erkunde jetzt mal die große weite Welt der Bühne.
Doch, also ich habe eigentlich nie aufgehört zu spielen. Es war nur so, dass ich so viel weg war als Kind und in der Schule irgendwie den Anschluss verpasst hatte, mit meinen ganzen Freundinnen die ersten Freunde zu erkunden, der erste Kuss. Meine Freundinnen wurden alle abgeholt schon mit der Vespa vor der Schule und ich war so konserviertes Kind. Ich war sehr dünn damals und habe immer noch die kleinen Mädchen gespielt und die anderen haben die ersten Erfahrungen mit ihren Jungs gemacht und das wollte ich eigentlich auch gerne. Aber ich war so ein bisschen ausgegrenzt fast, weil die damals waren die Lehrer nicht so geschickt, fand ich im Nachhinein. Dass ich gedreht habe und dass ich in der Öffentlichkeit stand, war da immer so eine große Attraktion, was mit meines gleichaltrigen Mitschülerinnen nicht besonders gut angekommen ist. Die haben dann immer, unser Filmstar, jetzt weiß sie wieder was. Oh, wie toll, sie hat sich gemeldet.
Haben Sie darunter ein bisschen gelitten?
Ja, eigentlich ja. Und die Lehrer haben das pädagogisch, finde ich, nicht wirklich geschickt gemacht. Heute ist es nicht mehr so eine Sensation, wenn jemand dreht. Das ist in jeder Klasse, gibt es, glaube ich, irgendjemand. Oder die Medien sind heute anders und es gibt ein viel breiter gefächerteres und größeres Angebot an allem und es ist selbstverständlich geworden. Damals war es anscheinend was Besonderes und es war aber nicht toll, mich besonders herauszuheben und ich fühlte mich oft einsam und allein und ja, habe dann mit 16 die Schule verlassen und habe gedacht, so, jetzt werde ich Filmstar. Wenn das so ist, dann können die mich in der Schule mal. Und das war eben 68 und ich war in der 10. Klasse, habe die mittlere Reife noch gemacht und dann kam Jerry Cotton, der Todesschüsse am Broadway und dann kam noch ein Lümmelfilm, Pepe der Paukerschreck und dann war es ganz schrecklich. Dann kamen diese ganz fürchterlichen, seichten Komödien, Ilja Richter und er möge mir verzeihen.
Und
ja, und Rudi Carrell am Wörthersee oder sowas. Oder eben diese Sexfilmchen. Das war noch vor dem deutschen Literaturverfilmungen, noch vor Fassbinder. Da war dann Der Maler mit dem goldenen Pinsel oder Das gelbe Haus am Pinnersberg oder Lass jucken, Kumpel oder irgend sowas. Ja. Und mir hat man angeboten, Grimms Märchen für lüsterne Pärchen, das Schneewittchen zu spielen.
Hübsche Idee.
Und das habe ich dann gelesen und da habe ich mir gedacht, nee, also sowas will ich nicht machen. Und da gehe ich lieber wieder auf die Schule und mache das, was mir angeboten wurde. Und da in die Zeit fällt auch mein Debüt hier in Berlin am Theater, wo ich jetzt wieder sein werde, nämlich mit einem Stück, das hieß Eine Handvoll Brennnesseln.
Damals in der Komödie am Kudamm.
In der Komödie, aha. Und ich habe da gedreht hier in Berlin mit Heidi Kabel, Milovic, Ilja Richter und Dieter Hallervorden.
Best of, so schließt sich der Kreis wieder, ne?
Ja, dies war eine Serie, die hieß High wie Tiptop und wurde dann vom ZDF geschasst. Es hat große Wogen geschlagen, aber da habe ich ihn, Didi Hallervorden, getroffen. Ich habe ihn neulich, als ich ihn hier dann wieder getroffen habe, am Theater im Schlosspark, wo ich jetzt dann ja spiele. Und er hat auch gesagt, da haben wir uns aber in der Zwischenzeit ein bisschen verbessert.
Haben Sie einander gar nicht wiedergesehen in der Zeit?
Wir sind uns nicht begegnet, nee. Und ja, das war damals eben mein Anfang mit dem Theater. Dann dadurch, dass ich hier gedreht habe, wurde ich in die Komödie sozusagen übernommen und hatte mein Debüt mit Günter Pfitzmann, der mir meine ersten technischen Sprechübungen beigebracht hat. Denn ich war am ersten Tag, als wir gespielt haben, heiser und er hat gesagt, oh, jetzt kommst du zu mir mit raus mit Lilo, ich koch dir was und zeig dir mal, wie das geht. Und das war noch vor meiner Schauspielschulzeit und ich habe von ihm die ersten Tipps für Sprechtechnik und hatte überhaupt keine Ahnung.
Zwischenzeitlich sind Sie dann als Jugendliche viel durch die Welt gefahren mit einem VW-Bus durch Afrika.
Ja, das war, als ich fertig war mit meiner Ausbildung als Kindergärtnerin, was ich also eben immer so, ich habe studiert und in den Semesterferien immer gedreht oder gespielt. Und als ich das Studium fertig hatte, hatte ich dann auch einen Freund und die waren so Bastler. Und Autobastler auch. Und wir haben so alte VW-Busse bei der Post ersteigert für 600 Mark, weiß ich noch. Und die haben die wieder hergerichtet und wir haben uns so ein Schreiben entwickelt, zusammen mit einem Forschungsauftrag meines Onkels, der Balneologe war. Wir mussten also Schweißabsonderungen in der Wüste messen. Und mit diesem Forschungsauftrag, ja, da lachen Sie, das war sehr toll.
Auf die Idee muss man erstmal kommen, oder?
Weil damit, ja, aber mit diesem Forschungsauftrag kriegten wir wahnsinnig viel Sponsoring. Und die anderen waren ja Studenten und haben überhaupt noch nichts verdient. Und dadurch haben wir uns die ganze Reise finanziert und kriegten unheimlich viel Einkaufsgutscheine und Stoßdämpfer und Essen und Puddings, die wir ausprobieren sollten. Und Zahnpasta en masse und Öl fürs Auto. Ja, alles Mögliche, was wir brauchen konnten unterwegs. Und manche Sachen, da konnten wir auch nicht brauchen. Aber wir waren equipped und waren dann ein halbes Jahr. Wir wollten ein Jahr bleiben. Wir waren ein Dreivierteljahr. Sie haben uns dann doch irgendwann ausgeraubt und mussten früher zurück, was ein Glück war, weil da war Helmut Dietl, der auf mich gewartet hatte und mit Münchner Geschichten war dann endgültig besiegelt nach dem Erfolg dieser Serie, dass ich die Schauspielschule besuche.
Welche Erinnerungen haben Sie noch an diese Zeit?
Ich habe mit ihm dann eben auch Monaco Franzi und Ki Royal, die Königin von Mandalia, gespielt. Ja, der Helmut war einfach ein genialer Beobachter und Schreiberling in seinem Milieu. Die Münchner Geschichten, das war ganz eine neue Sicht, junge Bayern zu sehen. Es war bis dahin, der Bayer hat Lederhosen, ist Krachledern, sauft Bier und hängt die Geranien vor die Hütten. Ja? Also ein Komödienstadel. Das Einzige war das königlich-bayerische Amtsgericht, war schon so ein bisschen anders. Aber wie der Bayer als Jugendlicher, dass der auch unheimlich raffiniert ist, wehmütig ist, sehr gerissen ist und nicht immer nur Bierdümpfen vor sich hin lallt, sondern auch ganz andere Sehnsüchte und Träume hat und eigentlich sich so durchs Leben laviert, wie der Charlie das gemacht hat. Immer versucht, mit möglichst wenig Aufwand viel zu erreichen. Mhm. Das war ein Coup, der eben bis heute, das ist wirklich unglaublich, nach 40 Jahren können die Leute die Texte noch, weil das auch so oft wiederholt wurde. Es gibt es natürlich auf DVD. Aber ich war neulich hier beim Physiotherapeuten, der hat mir die halbe Liebesszene von Münchner Geschichten auswendig gesagt. Ja.
Ein tolles Gefühl,
übers
oder?
Übers Glück, ja. Also das ist mir mit keinem anderen Text und mit keiner anderen Rolle mehr passiert.
Was muss denn eine Rolle für Sie haben, dass Sie sagen, ja, die möchte ich machen?
Ja, also es geht immer um Menschen, die in eine Situation geworfen werden, die man verstehen muss und die einen interessiert. Alles, was manisch ist, ist besonders aufregend natürlich, was sich außerhalb der Normalität bewegt und was einen Menschen bewegt, bestimmte Dinge zu tun. Wenn das logisch ist und wenn das interessant ist und wenn das spannend ist, was mit dieser Person passiert, dann interessiert mich das und dann gefällt mir ein Drehbuch.
Sind Sie eher ein Bauch- oder ein Kopfmensch?
Ein Bauchmensch, ganz klar. Nicht diplomatisch, gar nicht. Auch keine Ellbogen, um mich irgendwo durchzuboxen. Ich mache nichts kalkuliert, sondern immer spontan. Aber es ist auch ein Seiltanz, bestimmte Dinge wegzulassen. Und also man wird ja immer wieder in Schubladen gesteckt. Mhm. Beim Polizeiruf 110 war ich dann nur mehr die Kommissarin, war ich mit dem Pilcher, dann war ich nur eine Pilcherin. Ja.
Obwohl also, Sie ja gerade wirklich wirklich ganz besonders viel auch gespielt haben. Unter anderem ja auch die Rolle der Nonne. Welche Rolle spielte denn der Glaube in Ihrer Kindheit und so im heutigen Leben?
Ich bin katholisch erzogen. In einem, ja, meine Eltern sind sehr gläubig, waren sehr gläubig. Meine Mutter lebt noch mit 94. Ganz tolle Frau, wirklich, und noch sehr gesund. Ich glaube an Spannungen und an das alles hier auf der Welt Wellen schlägt, die man empfangen kann und die einen abstoßen oder die einen anziehen. Ich möchte gerne solche Wellen ausstrahlen und hinterlassen für andere, die ich empfangen habe. Wovon ich mich distanziere inzwischen, ist mich eindeutig zu einer bestimmten Konfession zuzuordnen, weil ich glaube, dass wir alle den gleichen Ursprung haben und die gleiche Angst auch oder das Wissen, dass wir endlich sind, dass es irgendwann aufhört und wo es hingeht. Das ist eigentlich für alle Religionen, glaube ich, der gleiche Impuls. Man will sich wo festhalten, man will ein Bild haben. Wer kann mich beschützen davor? Wo geht es hinterher hin? Und insofern denke ich da kosmopolitisch und glaube, wie jeder Glaube hat seine Berechtigung und jeder, wenn er Halt in einem Bild findet oder in einer Figur, die Geschichte gemacht hat in der Religion, dann kann ich das gut verstehen. Für mich gibt es da kein Bild, für mich ist es eigentlich das tägliche Du.
Schaffen Sie es, im Hier und Jetzt zu leben, dieses berühmte Carpe Diem?
Das versuche ich. Manchmal überrollt es einen, manchmal muss man in die Zukunft denken und manchmal überrollt dann auch die Vergangenheit. So wie jetzt in unserem Stück Rose und ihr hilfreicher Geist, wo du dir wünschst, dass der Mensch, mit dem du so geliebt hast, wiederkommt. Also das ist, kann man ja nicht ganz ausschließen und man profitiert ja auch von der Vergangenheit. Aber ich versuche natürlich in unserer schnelllebigen Zeit mit diesen scheiß Computern, damit habe ich es gar nicht, weil es einen so wahnsinnig viel beschäftigt und man in diesen Kasten glotzt, anstatt in Augen zu schauen oder anstatt dem Du zu begegnen.
Welche Werte waren Ihnen wichtig zu vermitteln? Sie haben ja zwei Töchter. Was war Ihnen wichtig, da mit auf den Weg zu geben?
Bei Kindern ist es ja schwierig, man braucht ja wirklich Seismographen zum Hinhören. Kinder würden nie sagen, ich habe jetzt ein Problem, Mama. Man muss es erkennen können und mir war wichtig, dass meine Kinder offen sind, dass sie nichts verschweigen, dass sie Rat bei mir suchen, auch später noch. Ja, dass sie selbstständige Dinge entwickeln, dass ich mich nicht zu sehr festkralle und nicht projiziere, dass sie jetzt unbedingt das oder jenes tun müssen, was ich gerne hätte, dass sie tun, sondern mal rauszufinden oder zu gucken, was kommt denn so. Das fand ich ganz wichtig.
Und heute leben ja beide in London.
Dieses auch über die Ferne miteinander verbunden zu sein durch Telefon oder heute Skypen oder FaceTime oder sowas.
Dafür ist die Technik wieder gut.
Ja, super. Dafür liebe ich meinen Computer wieder. Also es ist eine Hassliebe. Aber dadurch ist es vielleicht auch haben meine Kinder auch die Lust gekriegt, eben nach England ins Internat wollte die erste und dann wollte die zweite auch. Und so haben die beide auch in England studiert.
Und zwar gemeinsam mit Prinz William.
Die eine war. Ja. Das wussten wir aber nicht zu der Zeit. Das war nur, das kam dann plötzlich so Schreiben, dass also wenn Fotos oder irgendwelche Dinge rausgetragen werden, fliegen die von der Uni. Und dann hatte ich eigentlich auch ein bisschen Angst, weil ich dachte, Mensch, das ist irgendwie ja auch unter Umständen relativ bedrohlich, können das auch sein. Und so dieser Randern oder. Aber das hat sich dann relativ gut normalisiert eigentlich.
Und rein theoretisch hätte sich eine Tochter dann in ihn verlieben können und umgekehrt.
Theoretisch, ja.
Und sie selbst saßen neben der Queen beim Abschluss. Ich meine, das muss man erst mal haben. Das
was kann Sie auch nicht alles jeder gelesen haben. Ja.
Sie haben es selbst erzählt. Wie war das? Wie stellt man sich das vor? Sie sitzen da so schön und die Queen kommt rein?
Ja, also ja. Ich bin ja nicht so wahnsinnig adelsaffin, dass es mich jetzt umgehauen hätte. Als ich in der oberen Empore saß, war die halb leer. Also da waren noch andere Eltern mit mir gesessen, aber die linke Hälfte war leer. Und plötzlich hat der Zeremonienmeister mit seinem Stab auf die Bühne gehauen und dreimal richtig fest. Und dann musste man aufstehen und dann kamen die rein plötzlich. Und saßen da, ja. die Queen in Green und Camilla in Vanilla und ja, und Prinz Charles und Philipp waren auch dabei. Und dann musste man auch noch singen, God Save Our Gracious Queen. War schon irgendwie komisch, sowas haben wir in Deutschland nicht.
Nee, das kann nicht jeder erzählen, so eine Geschichte.
Nee, also es war dann auch, hinterher war natürlich auch abgesperrt und die waren dann auch in einem anderen Bereich. Aber er kam erst ganz am Ende unter William Wales, unter W, meine Tochter S. Schiffer, Also kurz davor kriegt die ja alle so ihre Kapuze auf. Die kriegen keine Hüte, sondern so eine Kapuze. Aber es war, ja, war schon special. Es ist überhaupt in England zu studieren, also St. Andrews war das, und in diesen alten Mauern, in diesen wunderschönen, also ich, wenn ich nochmal studieren würde, würde ich gerne auch dort studieren, ehrlich gesagt. Das ist wunderschön. Also am Meer, breiter Strand. Und diese alten Mauern mit diesen jungen Leuten, eine relativ kleine Stadt, von die Hälfte davon sind Studenten, das hat schon sowas Harry Potter-mäßiges.
Wollte ich gerade sagen, es ist wie eine Filmkulisse.
Ja, geworden, ne? Ja, völlig, ist toll.
Irreal. Also, weil wir gerade bei London und England und so sind, heute Abend spielt hier Arsenal London gegen Bayern München. Wir gucken ja so halb aufs Spiel, damit wir hier den Spielstand immer so ein bisschen auch durchgeben können. Interessieren Sie sich für Fußball?
Ja, unweigerlich, weil mein Mann interessiert sich sehr für Fußball. Das Fatale ist nur, er ist Schalke-Fan und ich als alte Münchnerin.
Wie konnte das denn passieren?
Mein Mann ist Nordrhein-Westfale. Oder wenn Schalke nicht gut genug ist, dann Dortmund-Fan. Also eins von beiden. Mhm. Aber er ist jetzt nicht so ein wahnsinnig wirklich aktiver Fan. Aber er guckt sehr viel und gerne, und Sky und alles sowas. Zu Hause wird viel Fußball geschaut und ich finde es auch spannend. Ich finde, es hat was Spannendes. Schau auch gerne. Und ich bin auch mit Fußballern, mit dem alten FC Bayern groß geworden. Ich habe nämlich mal mit dem Sepp Maier gedreht.
Ach.
Da haben die gedacht, das ist so ein neuer Valentin, weil der immer so lustig war, und haben ein Drehbuch für ihn geschrieben. Das hieß Grutzi Fünferl. Und da war ich seine Freundin. Und das hat sich aber herausgestellt, dass wenn er Texte sprechen musste, die nicht seine waren, dass das gar nicht komisch war. Dass das also doch nicht so einfach ist, dann Schauspieler zu sein oder Fußballer, oder wenn man einfach lustig ist, heißt es noch lange nicht, dass man ein guter Komödiant ist.
Absolut.
Und das wurde dann wieder eingestellt. Aber durch den Sepp Maier habe ich die natürlich aus der Mannschaft, der war damals noch aktiver Fußballspieler, alle kennengelernt. Paul Breitner, Beckenbauer, mit den ich heute noch gut kenne, weil wir ihn über Kitzbühler Freunde auch öfter getroffen haben. Und Uli Hoeneß, Andi Brehme. Wir haben einmal Abend gegessen mit denen auch. Nach unserem Dreh hat er gesagt, jetzt kommst du mit, jetzt gehen wir zum Käfer, da sitzen sie alle. Und ja, also auch heute noch darf ich, wenn ich manchmal ins Spiel gehe, da hinterher in die, wo die Spieler in Spielerstüberl gehen. Und von der Zeit natürlich, die sind ja Spieler alle nicht mehr, wie man weiß. Und die neuen Spieler kenne ich jetzt nicht so gut. Aber man interessiert sich natürlich dafür.
Und dann drücken wir den Bayern natürlich heute Abend die Daumen.
Ja, ich schon.
Wäre ich auch. Für London bin ich natürlich auch nicht heute Abend. Und Ihr Mann ja auch, weil Schalke spielt ja nicht.
Ja, wenn Schalke nicht spielt, dann ist er auf meiner Seite. Aber nur dann.
Sie haben ein Yoga-Buch geschrieben. Inwieweit hat Yoga Ihr so alltägliches Leben beeinflusst?
Ich habe nach der Geburt meines zweiten Kindes was gesucht, was mir meine Körperform wiederbringt, weil da habe ich ein bisschen gebraucht, die ganzen Pfunde wieder loszuwerden. Und dann bin ich erstmal, da war Aerobic gerade in, also so Step-Gymnastik und Hüpfen und sowas alles. Und das war mir immer irgendwie, mochte ich nicht so gern. Ich habe mir dann so einen Personal Trainer genommen und bin mit dem erstmal gelaufen im Park, im Nymphenburger Schlosspark, und hinterher mit ihm einfach nur Gymnastik, sagt man einfach, gemacht. Da waren schon viele Yoga-Elemente dabei und er hat gesagt, probier das doch mal, das wäre was für dich. Und so habe ich dann mir mit einer Freundin zusammen mal eine Yoga-Lehrerin ausgeguckt und haben gefragt, ob die das nicht bei uns im Studio, die war Malerin, ob die denn nicht kommen würde. Wir würden ein paar Leute zusammensuchen, ein paar Freundinnen, die da vielleicht mitmachen, und wir würden gerne unsere eigene Gruppe da machen. Das war übrigens eine Lebensgefährtin vom Rainer Langhans, die mit uns das erste Mal Yoga gemacht hat. Und ich habe festgestellt, dass Yoga einfach verschiedene Dinge mit einem macht. Nicht nur die Beweglichkeit, auch nicht unbedingt, dass man abnimmt, aber dass man für den Körper eine unglaubliche Flexibilität bekommt und auch für den Geist oder die Seele, dass man runterkommt, dass man sich konzentriert auf sich selbst, in sich selber reinhört, was kann ich nicht, wo drückt's oder wo zieht's, und man lernt sich sehr gut kennen mit dem Yoga und kann sich auch dabei dann richtig fallen lassen. Nach der Yogastunde, selbst wenn man noch so müde ist, ist man immer frisch, als hätte man geschlafen. Es macht auch den Kopf frei. Es macht den Kopf frei für neue Ideen. Also ich stehe unheimlich auf Yoga. Ich kann das jedem nur empfehlen. Und inzwischen machen es auch Männer.
Welchen Bezug haben Sie denn zu Berlin? Sie waren ja sehr oft hier. Anfang der 90er haben Sie eine Serie gedreht. Letztes Jahr gerade Familienfest. Ihre Kinder wurden hier eingeschult, habe ich gehört. Mhm. Stimmt das?
In den 90er Jahren habe ich hier ein Jahr lang gedreht. Zwei halbe sind noch lange kein ganzes, hieß das. Eine Serie mit Horst Janssen und zwei halbe Familien, die dann zusammenkamen. Und da haben die meine Tochter Alexandra, die ältere Tochter, die war damals 9 oder 10, ausgewählt als Tochter. Ich war gar nicht dabei. Ich habe gesagt, nee, um Gottes Willen, ich habe selber mit mir zu tun, 110 Drehtage. Und meine Tochter ist so scheu. Aber die Regisseurin Heidi Kranz kannte meine Tochter und hat gesagt, das wollen wir doch mal sehen. Und ist hier in Berlin haben sie eingeflogen zum Casting. Und irgendwie haben sie gesagt, okay, die wollen wir haben. Und dann war natürlich klar, die muss dann die Schule wechseln. Und so habe ich dann beide Kinder, die Kleine war noch erst 3, und das Kindermädchen alle gepackt und bin hierher, habe im Schöneberg gewohnt, wunderschön im bayerischen Viertel, und sie ging in die Scharmützelseeschule. Ja, da habe ich Berlin, aber das war gerade nach der Öffnung. Es war gerade der Umschwung, es war hochinteressant und es war wirklich spannend.
Wie und wo haben Sie denn den Fall der Mauer mitbekommen?
Da war ich in München. Da haben wir am Abend uns alle getroffen und das war zwar weit weg, aber doch sehr nah. Ich habe eigentlich bedauert, eigentlich hätte man sich ins Auto setzen müssen und hinfahren müssen. Das habe ich im Nachhinein bedauert, dass ich es nicht gemacht habe.
Letztes Jahr haben Sie Familienfest auch in Berlin gedreht. Letzte Woche war die Premiere. Mhm. Sie waren selbst anwesend. Was ist denn das für ein Gefühl, wenn man da im Saal sitzt mit dem Premierenpublikum und seinen eigenen Film sieht?
Wir waren alle überrascht, wie stark die Leute reagiert haben, wie viel sie gelacht haben bei diesem satirischen, bösen Film. Und dann plötzlich schwappt das so über und man sieht die Taschentücher rauskommen. Und einfach, ich habe es jetzt zum dritten Mal gesehen. Wir hatten es im Filmfest in München schon gesehen und zu Hause hatte ich auch eine DVD. Und immer noch fand ich wieder, war ich gebannt selber von im Film. Ich glaube, es ist ein sehr guter Film und einer, mit dem sich die Menschen sehr oft im Spiegel wiedererkennen oder Situationen kennen in ihrer Familie, wo es ihnen genauso geht. Und ich kann den Film groß und klein empfehlen. Und alle die den gesehen haben, kamen hinterher und sagten, ich glaube, ich muss jetzt sofort meine Tochter oder meinen Sohn anrufen oder wir müssen mehr miteinander reden. Oder es kamen so ganz spontane Vorsätze aus den Leuten raus und der Film nimmt einen richtig mit und ich glaube, dass sie es jetzt als Kinofilm wirklich rausgebracht haben, ist für uns ein großes Glück. Für uns war es eine ganz, ganz tolle, konzentrierte, wunderbare Arbeit mit wahnsinns tollen Kollegen, Lars Eisinger, Jördis Trebel, Günther Maria Halmer, Hannelore Elsner und einem ganz, ganz tollen Regisseur, Lars Kraume, der zurzeit ja noch einen zweiten Film laufen hat, also der gerade ganz oben ist.
Man muss einfach reingehen, aber was ich noch interessant finde, dass Sie ja, oder der Kameramann, der Regisseur gearbeitet hat mit 2 Kameras.
Das fand ich an dem Film das Besondere, dass wir nie für die Kamera gespielt haben. Wir hatten immer 2 Steadicams, die aus derselben Richtung kamen, in verschiedenen Größen und wir auch nie wussten, auf welchem Schauspieler ist das. Das ist jetzt der Fokus. Das haben die miteinander ausgemacht. Wir haben eigentlich gespielt wie im Theater und durchgespielt. Das waren also nie kurze Sequenzen, sondern immer ganze Szenen. Und das, glaube ich, macht auch die Spannung und die ganz kleinen, klitzekleinen Reaktionen, die oft große Wirkung haben, kamen dadurch besonders zum Tragen, weil man so extrem in der Situation geblieben ist.
Und das mit so vielen großartigen Schauspielern, das ist ja auch, muss man einfach mal dazu sagen, dass auf so kleinem Fleck um einen Tisch versammelt.
Ist eigentlich ein Kammerspiel, also es geht wenig nach draußen. Ja, das ist auch dem wirklich hervorragenden Regisseur zu verdanken, der diese kleinen Nuancen aus uns allen herausgekitzelt hat.
Unbedingt reingeben, Familienfest, derzeit in unseren Kinos, aber wir können sie ab nächster Woche eben hier auch in Berlin auf der Bühne wieder erleben im Schlossparktheater. Mhm. Und das ist ja auch ein ganz besonderes Stück, nämlich Rose und ihr hilfreicher Geist.
Ja, ein Stück von Neil Simon, das eigentlich Rose and Walsh heißt im Original. Rose's Dilemma, also diese Frau ist im Dilemma. Sie hat ihren Mann verloren. Es ist ein typisch amerikanisches Stück eigentlich, einer amerikanischen, erfolgreichen Autoren-Liaison. 2 Autoren, die miteinander geschrieben haben, ist auch nach einem ganz berühmten Beispiel, glaube ich, geschrieben. Und der Mann ist nicht mehr bei seiner Frau oder bei seiner Geliebten. Er ist verstorben und fehlt dieser Autorin. Sie wünscht sich so sehr, ihn wiederzusehen, oder sie denkt in ihm und er träumt sich seine Antworten oder seine Nähe. Sie möchte seine Nähe, sie braucht ihn wieder. Und sie braucht ihn so stark, dass er plötzlich irgendwann wirklich wieder in ihr Leben kommt. Da geht es eigentlich zu wie im Alltag. Also man glorifiziert die Menschen, so wenn sie weg sind, aber in dem Moment, wo sie da sind, sind sie plötzlich wieder, ist es wieder so wie am Werktag. Mhm. Ja. Und fetzen sich an. Es ist sehr komisch, aber auch sehr poetisch. Und das wechselt ab. Und ich habe das Buch gelesen, als ich das Buch mir angeboten wurde, und habe das in einem Fatz durchgelesen und gesagt, das ist ja ein wunderschönes Stück. Das muss ich unbedingt spielen. Und habe mich wahnsinnig gefreut, dass mich das Schlossparktheater angefragt hat.
Dieter Hallervorden.
Ja, ich finde auch ganz toll, was der aus diesem Haus gemacht hat. Ja. Wirklich. Also da kriegt er von mir wirklich alle meine Rosen, die ich übrig habe. Ja. Weil das, wie schwer das ist, so ein Haus zu führen. Mit so einem wirklich großartigen, unterschiedlichen Repertoire. Das erbringt jede Woche wieder ein anderes Stück. Und eben auch mit einer gewissen Qualität, die er da an den Tag legt. Und auch selber immer dabei ist. Also er war bei der Leseprobe dabei, der war bei den Fotos fürs Plakat dabei. Er kümmert sich wirklich selber drum. Ich habe erst gedacht, naja, das hat er gekauft und irgendjemand macht das. Er hat natürlich auch ein super Team hinter sich. Zum Teil ganz junge Leute, aber alle, die da sind, machen das mit so einem Herzblut und so einer Liebe zum Theater, dass ich das lange nicht mehr erlebt habe. Ich hoffe, dass unser Stück auch genauso die Leute erfreuen wird. Und ich denke auch, bei uns ist es auch noch, es gibt noch ein bisschen Überraschung bei uns, auch medial in dem Theaterstück. Ich will nicht zu viel verraten, aber es ist schon spannend, ein bisschen Zauberei, wie so ein Mensch dann wieder kommt, wenn er schon mal gegangen ist.
Rose und ihr hilfreicher Geist im Schlossparktheater. Michaela May, toll, toll, toll für die Premiere. Danke, dass Sie hier waren und weiter viel Erfolg.
Das kann ich immer gut gebrauchen. Ja, war gerne hier. Vielen Dank.